Es war in der Vorweihnachtszeit jener Tage, als es in Deutschland flächendeckend nicht viel zu essen gab. Es war eine harte Zeit, es waren harte Winter und es war eine böse Zeit. Und in dieser Zeit stammt eine kleine Geschichte von einer Mutter, die es geschafft hatte, für sich und ihre drei Kinder einiges an Essen zusammenzusammeln, um daraus ein Mahl und eine Mahlzeit zu machen. Nicht viel, aber doch für jeden etwas und fast. Als alles fertig war und die Kinder sich schon freuten, dass es heute mal etwas mehr gab als sonst, sagte sie und nahm einen Topf, packte etwas von dem gekochten Essen in den Topf, schlug es in eine Zeitung ein, damit es warm blieb, und rief ihren Großen und sagte: Bring das rüber zu der Familie mit den Kindern. Und er guckte sie erstaunt an. Es war ja kaum genug für sie selbst. Und dann sagte sie diesen bezeichnenden Satz: Denn sie haben auch nichts. Wer nichts hat, teilt. Interessant. Wer nichts hat, teilt. Manchmal bekommt man ja im Alltag, wenn man so arbeitet, bekommt man von Freunden und Geschwistern aus der Gemeinde so Links zugeschickt, also so Hinweise, wo man sich auch mal am Tag über erfreuen kann, kleine Hinweise auf nette Filmchen, die lustig sind. Und wenn man erstmal so einen kleinen Film, der lustig ist, gesehen hat, bekommt man einen neuen Film hingewiesen, der auch lustig ist. Und da stand überraschenderweise Arm und Reich. Also Arm und Reich, ja? Interessant, klickst mal drauf. Habe ich draufgeklickt, folgende kleine Geschichte wurde dargestellt mit Mikrofon. Junger, zeitgenössischer Mensch, ja, schätze Anfang 20, eine schlabber Trainingshose mit neuen Schuhen in weiß, dann Jacke passend dazu, Käppi und Rucksack. War nichts drin, aber man hat halt einen dabei. Und dann war das mit versteckter Kamera aufgenommen worden. Er geht in ein Restaurant und geht von Tisch zu Tisch, wo Leute bereits an ihrem Essen sitzen, und sagt: Entschuldigung, ich habe Hunger. Kann ich ein bisschen von ihrem Essen mitessen? Und alle sagten: Nein. Ging er zum nächsten Tisch. Entschuldigung, ich habe Hunger. Darf ich von ihrem Teller ein bisschen was haben und mitessen? Nein. Das war also dreimal, dann ging er raus und ein Stück weiter die Straße runter, saß ein Bettler, auch ein Anfang 20, wahrscheinlich irgendwo durch alle Sozialnetze gefallen. Er saß auf seinem Rucksack, überkreuzte Beine, guckte niemanden an, hatte einen Becher vor sich stehen, wo man ihm eine Münze reinwerfen konnte. Er saß und guckte niemanden an und schaute nur vor sich hin, dieser junge Mann. Und hatte, das konnte man sehen, daneben so eine flache Schachtel liegen. Und da geht auch unser Proband hin, unser junger, moderner Teenager, fragt: Hör mal, ich habe Hunger. Kann ich bei dir mitessen? Und der arme Mann sagt: Ja klar, komm. Und macht seine Schachtel auf mit der kalten Pizza, entschuldigt sich: Du, das ist nichts Besonderes, aber weißt du, es macht satt. Und das Faszinierende fand ich daran, dass beide sich hinsetzten und miteinander aßen. Und dann lud der junge Mann, der dort bettelnd saß, seinen Bekannten ein und sagte: Übrigens, wenn du wieder Hunger hast, komm ruhig vorbei. Die haben doch auch nichts. Wer nichts hat, teilt. Und ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich für eine Haltung, die dort in Menschen lebt? In diesem kleinen Videoclip, der auf YouTube eingestellt war, konnte man interessanterweise dann so einen Nachspann lesen. Wo ist unsere Gesellschaft hingekommen? Dass die hätten, die mehr hätten, als sie brauchen, die das Übermaß haben, die es sich leisten können, in einem Restaurant zu essen, nicht bereit sind, etwas aus ihrem Überfluss abzugeben. Und die nichts haben, offensichtlich die Qualitäten haben, die wir in unserer Gesellschaft mittlerweile verloren haben, nämlich Barmherzigkeit, Mitgefühl, Warmherzigkeit, Anteilnahme. Vielleicht muss man auch erst einmal Hunger gehabt haben, damit man weiß, wie Hunger ist um dem, der Hunger hat, etwas zu geben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Haltung der Herzen eine entscheidende ist. Dritte Geschichte. Ein junger Student kommt zu seinem Rabbi und fragt: Rabbi, woran liegt es, dass die Menschen so ichsüchtig sind? Woran liegt es, dass der Mensch nur sich selber sieht? Und der Rabbi schaut ihn an und sagt: Geh ans Fenster. Er geht zum Fenster und sagt: Schau durch das Fenster nach draußen und sage mir, was du siehst. Und er beschreibt ihm: Ich sehe eine Landschaft, ich sehe einen Baum, ich sehe die Wiesen, ich sehe dort die Kuh vom Müller stehen. Er beschreibt ihn, schön. Nun komm wieder her, sagt er. Und dann wies er ihn in die andere Ecke des Zimmers und sagt, stellte ihn vor einen Spiegel und sagte: Schau in den Spiegel, was siehst du? Mich, siehst du, sagt er. Nur wenn man ein wenig Silber hinter die Scheibe legt, sieht man nur noch sich selbst. Es ist fatal, oder? Danke für die Einstiegsgeschichte. Mit welcher Münze zahlen wir im Himmel? Welche Währung gilt im Himmel? Und wie komme ich an diese Währung ran? Jesus erzählt eine überraschende Geschichte. Eine wirklich in der Tat überraschende Geschichte. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, wer seine Bibel hat, darf mitlesen. Die anderen müssen beim Nachbarn um Erlaubnis bitten. Konntest mir nicht verkneifen. Gut. Denn es ist wie bei einem Mann. Nee, Moment. Vers 31. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle Engel mit ihm. Das ist also jenes Bild im Neuen Testament für die Wiederkunft Christi, für das große Gericht Gottes über der Menschheit. Wenn der Menschensohn wiederkommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Kleine Seitenbemerkung: Gott ist ein Gott aller Völker. Wir haben ein wenig über die Jahrhunderte hinweg so den Glauben gehabt, Gott ist ein Gott der Weißen, Gott ist ein Gott der Europäer oder der ehemaligen Europäer und Nordamerikaner. Gott ist ein imperialistischer Gott, Gott ist ein Kolonialgott, wird ja auch heute noch zum Teil auch ein bisschen dann dahingehend sozusagen traktiert, dass man jedem Volk seinen Glauben lassen sollte. Aber die Bibel redet von Gott als einem Gott aller Völker. Und da entdecken wir zunächst einmal, dass wir Europäer, wir Weißen, vielleicht etwas korrigieren müssen in unserem Denken. Gott ist ein Gott für Deutschland und in Deutschland und für Deutsche und in Russland für Russland und in Moldawien für Moldawien und im Irak für den Irak und in Tibet für die Tibeter und in Vietnam für die Vietnamesen oder die unterschiedlichen Völker dort. Gott ist ein Gott aller Völker. Ein Volk der Bantu und der Zulu, ein Gott in den unterschiedlichsten Clans und Regionen, ein Gott der Araber. Gott ist ein Gott aller Völker und aller Rassen. Und wir haben oft in unserer nordeuropäischen oder europäischen Denkweise das vergessen. Wir haben geglaubt, wir müssten diesen Gott exportieren und haben diesen Glauben vielleicht auch durchgesetzt. Aber dass Gott ein Gott aller Völker ist und dass Gott nun auch alle Völker in unterschiedlicher Weise führt und dass Gott auch wirklich alle Völker erreichen will und in sehr eigener Weise auch erreichen will, das wird eine Lektion sein, die wir noch in den nächsten Jahrzehnten zu lernen haben. Warum erzähle ich das? Es ist zum Beispiel die Situation die, dass wir in Ingolstadt und anderen Städten Deutschlands konfrontiert sind mit einem wachsenden Flüchtlingsstrom von Menschen aus anderen Völkern, aus Regionen und Kriegsgebieten, zu denen wir gar keinen Zugang haben, zu Kulturen, die uns völlig fremd sind, zu Menschen, die so anders reden, die so anders aussehen, die so anders riechen, die so anders essen, die so anders denken, die einfach so anders sind. Und wo wir eigentlich, und da nehme ich mich gar nicht raus, gerne uns ein wenig, natürlich aus demütigen Gründen, zurücknehmen und dem anderen gerne so lassen, wie er ist. Aber gar nicht die Botschaft aufnehmen, die Gott vielleicht da rein legt, ich möchte, dass du gehst und dass du dich kümmerst. Sie haben doch auch nichts. Wie würde es uns gehen, wenn wir alles verlieren? Jedes Fotoalbum, das du kennst, verlierst du. Weißt du, was das eigentlich heißt? Keine Bilder mehr zu haben von deinen Eltern, von deinen Kindern, von deinen Geschwistern. Nicht zu wissen, wo deine Eltern und Geschwister sind, wenn du dein Haus verloren hast, alle Bücher, die dir wertvoll sind. Welche Nummern? Ein silberfarbener und blauer Golf müssen die Einfahrt. Wenn nicht, müsst ihr nochmal die Nummerschilder durchgeben. Wo war ich jetzt? Letzter Gedanke. Fotos, danke. Menschen, die heute als Flüchtlinge kommen, haben bis auf die Sachen, die sie auf ihrem Körper tragen und vielleicht in Plastiktaschen mit sich führen, alles verloren, was für sie identitätsstiftend ist. Sie haben ihren Beruf verloren, sie haben ihr Geschäft verloren, sie haben ihre Heimatadresse verloren, sie haben ihr Haus verloren, sie haben Freunde verloren und sie wissen nicht oft, wo ihre Verwandten sind. Und kommen nun in ein Land, dessen Sprache sie nicht kennen, dessen Kultur für sie fremd ist und dessen Temperaturen alles andere als einladend sind im Winter. Sie kommen im November, der schlechtesten Jahreszeit, schlechthin. Wie geht man auf Menschen zu? Wie kann man sich dort kümmern? Wie kann man an dieser Stelle sozusagen Menschen erreichen? Jesus versammelte alle Völker um sich, so in unserem Gleichnis. Und er spricht sie an und sagt, wenn Gott am Ende der Zeit, wenn der Herr kommt in seiner Herrlichkeit und die Völker vor sich versammelt, dann wird er sie scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Ziegen scheidet. Ich weiß nicht, ob ihr noch Böcke stehen habt. Das ist im Grunde genommen eine nicht korrekte Wiedergabe des Zusammenhangs. Die hebräischen oder die israelischen Hirten haben Ziegen und Schafe zusammen geweidet. Aber weil die Schafe die Kälte nachts besser aushalten konnten, wenn es kalt wird in Israel, haben sie die Ziegen von den Schafen wieder getrennt, damit die Ziegen in die Hürde oder in den Schutzstall kamen. Da war es nicht ganz so kalt, während die Schafe draußen bleiben konnten. Also, es geht jetzt nicht, dass Männlein und Weiblein getrennt werden, sondern Schafe und Ziegen. Das ist der. Könnt ihr euch eine Notiz machen in der Bibel, dann ist das geklärt. So, und dann beginnt die große Überraschung. Alles, was jetzt geschieht, ist eigentlich für alle Beteiligten immer wieder überraschend. Nämlich, jetzt hat er sie getrennt und Jesus spricht die Schafe zu seiner Rechten an und der König wird zu den Schafen auf seiner Rechten sagen, kommt ihr Gesegneten meines Vaters und nehmt das Reich in Besitz, das euch seit Grundlegung der Welt bereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt zu mir zu trinken gegeben. Ich war Fremdling und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Erste Überraschung. Ich hätte gedacht, dass Jesus irgendwie so ein bisschen auf moralisch macht. So mit Sünde und Lobpreis und Herrlichkeit und Glauben bewahren und so. Aber das, was Jesus hier in diesem Gleichnis erzählt, ist sehr bodenständig. Ist eigentlich sozusagen nur die Frage nach dem Sozialverhalten von Menschen in einer Gesellschaft. Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig. Und die Antwort und die Angesprochenen selber waren an dieser Stelle überrascht. Da werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann sahen wir dich hungrig? Ist doch verrückt, oder? Wann sahen wir dich durstig? Wann warst du nackt? Wann sahen wir dich im Gefängnis? Wann war das so? Haben wir da nicht aufgepasst? Die Überraschung darin zu sagen, wir haben diesen Herrn, den König der Könige, der uns hier anspricht, wir haben diesen Herrn überhaupt nicht in dieser Weise so erlebt. Wir haben gar nicht gesehen, dass es der Herr war. Wann war denn das? Ist uns da was durchgegangen? Und der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was immer ihr einem diesen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus geht hin und identifiziert sich mit den Menschen, mit den Völkern, mit den Bedürftigen, mit denen, die zu keiner besonderen Rasse und zu keinem besonderen Volk gehören, sondern nur etwas aufweisen, was viele, viele unendliche Millionen Menschen in unserer Zeit aufweisen. Sie haben Hunger, sie haben Durst, sie sind nackt, sie sind fremd, sie sind im Gefängnis berechtigt oder unberechtigt, sie sind allein, sie sind krank. Sie sind abgeschnitten von intakter sozialer Gemeinschaft. Sie sind in jeder Gesellschaft mit diesen Merkmalen Außenseiter, randständig. Und Jesus sagt: Wann immer ihr mir zu trinken gegeben habt, es gibt also Menschen, die diesen Menschen zu trinken gegeben haben. Es gibt Menschen, die diese Menschen angekleidet haben. Es gibt also Personen, die in ihrem Verhalten Leute im Gefängnis besucht haben. Es gibt also Menschen, die sich so verhalten haben. Diese Gruppe von Zeitgenossen nicht zu vergessen, sie nicht zu übersehen, sie wahrzunehmen, auf sie zuzugehen und ihnen in ihrer Not und Bedürftigkeit Hilfe zu geben, Linderung zu geben. Und diese Gruppe spricht Jesus an und sagt: Wann immer ihr das gemacht habt, habt ihr es mir getan. Wann immer ihr auf Menschen zugegangen seid in dieser Haltung, seid ihr mir begegnet, habt ihr mir gedient. Und dann die Kehrseite der Medaille. Alsdann wird er zu denen auf der linken Seite sprechen: Hinweg von mir, Verfluchte in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Kurze Zwischenbemerkung an dieser Stelle. Es ist in den letzten Jahrzehnten dem Teufel gelungen, aufgrund seiner guten Marketingstrategie in Deutschland folgendes Bild vom Himmel und von der Hölle zu zeichnen. Der Himmel ist langweilig. Im Himmel ist alles weiß. Immer dieselbe Musik. Getragen. Flöten und Harfen. Gott sei Dank ist die Orgel zu schwer für den Himmel. Sonst hätten sie die auch noch mitgenommen. Alle laufen in weiß rum. Die Männer haben weiße, lange Bärte und sind alt. Fast so alt wie Gott. Und die Frauen haben goldenes, lockiges Haar. Alle dieselbe Frisur. Und haben auch dieselbe Mode an. Schlichte Gewänder, gleichmäßig fallend bis auf die Füße. Und manche befürchten, dass wenn Halleluja gesungen wird, dass so nach dem Bayerischen oder nach dem Münchner im Himmel getan wird. Luja Socki, Halleluja. Das ist der Himmel. So ungefähr stellt man sich den Himmel in Deutschland vor. Langweilig, weiß, eigentlich trostlos. Und die Hölle? Die Hölle wird verkauft in Deutschland als, hey, da ist warm, da ist Party, da kann man richtig sündigen, weil keiner macht einen dafür verantwortlich, man ist unter sich. Das ist Leben pur. Das ist irgendwie, da geht der Punk ab. Und deswegen ist es so schwer, von einer Grenze zu reden zwischen Himmel und Hölle. Wir haben eine Umwertung im Denken und Reden über Himmel und über die Hölle in unseren Wahrnehmungen, in unseren Gesprächen, in unseren Darstellungen. Aber die Bibel ist da sehr nüchtern. Die Bibel sagt, die Hölle ist ein Ort, und wenn ich es Ihnen jetzt beschreiben sollte, dann würde ich sagen, die Hölle ist ein Ort, in dem es kein Mitgefühl gibt. Die Hölle ist ein Ort, in dem purer Egoismus herrscht. Die Hölle ist ein Ort, in dem ich alle Zeit weiß, was ich verkehrt gemacht habe und es mich innerlich verbrennt, weil ich auch weiß, dass ich es nie wieder gut machen kann. Und dann möchte ich eigentlich erinnern an all jene Situationen und jene Filme, die ich mir gar nicht angucken kann, weil ich das gar nicht aushalte, wo es um Spannung geht, um Angst, um Panik, um Elend. Wo all das verdichtet, lebendig, unmaskiert, gegenwärtig ist, was wir heute nur als grauenvollen Terror erleben. Wo Menschen, die andere Menschen hochbomben oder einfach willkürlich erschießen, wo Menschen Menschen verkaufen, versklaven, vergewaltigen und erniedrigen, wo all diese Mächte unmaskiert die Regentschaft führen. Und ganz ehrlich, da kann ich mir nicht vorstellen, dass man noch von Party redet, dass man noch von ist ja schön redet, dass man sich über diese Wirklichkeit lustig macht, wenn bereits das Lachen bestraft wird. In den Nachrichten kam gestern über den Ticker, es gibt jetzt einen neuen Film für junge Leute, die den kennen, ich gucke mir schon gar nicht, Panem, Tribute to Panem, Teil 3. Und da gibt es einen Gruß der Widerständler im Film, wo drei Finger gezeigt werden. In Thailand, wo der Film jetzt auch anläuft, werden die Menschen von der Regierung verhaftet, die drei Fingergrüße zeigen, weil sie darin den Angriff auf die Diktatur Thailands sehen. Wie krank muss man sein und wie viel Angst muss man haben? Hölle ist die Regentschaft dieser Zusammenhänge. Hölle ist die Situation, wo das demaskiert und unmaskiert sozusagen lebt und lebendig ist. Und Jesus macht deutlich, es gibt einen Raum ohne mich. Einen Raum sozusagen ohne Barmherzigkeit, ohne Neuanfang, ohne Vergebung. Einen Raum, an dem es wirklich ohne Gott nicht wirklich lebenswert ist. Und er sagt, Menschen, wer dorthin kommt, denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mich nicht bekleidet. Und wieder sind die Angesprochenen völlig überrascht. Wirklich überrascht. Ja, Herr, wann war denn das gewesen? Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder fremd oder krank? Und Jesus sagt, auch ihnen wahrlich, ich sage euch, was immer ihr einem dieser meiner Geringsten nicht getan habt, das habt auch ihr mir nicht getan. Wie kann es sein, dass man die Gruppe übersieht? Wie ist das zu erklären, dass die eine Gruppe so überrascht ist? Ja, wann war denn das, dass wir das hätten tun können? Wir wären doch bereit gewesen, wird ja sozusagen unterstellt. Aber du, entschuldige Herr, wir haben das überhaupt nicht. Wann soll denn das gewesen sein? Und ich habe so für mich gedacht, kann es sein, dass wir vielleicht wirklich nur dort suchen, wo wir unter uns sind? Wo man vielleicht auch sieht und merkt und mitbekommt, wie gut wir uns doch kümmern. Jesus erzählt an einer anderen Geschichte das Gleichnis davon, an die Hecken und Zäune zu gehen und Menschen einzuladen, und zwar die einzuladen, die einen nicht wieder einladen können. Kann es sein, dass wir hilfsbereit und wertschätzend und auch ja, wirklich besuchend und was auch immer sind, aber nur wir unseren Fokus auf die falschen Leute gerichtet haben? Dass wir vielleicht nicht wirklich sehen, dass Gott ein Gott der Völker ist? Und dass es eigentlich nur darum geht, nicht zu schauen, wer gehört zu welchem Volk, wer ist nah genug bei mir oder unter uns, sondern wirklich zu schauen, wer braucht etwas? Wo ist die Not? Nun weiß ich auch, dass die Not viel größer ist, als wir Mitglieder und Möglichkeiten sind, und das ist, diese Argumente brauchen wir nicht anführen. Das ist völlig klar. Ich will auf einen anderen Punkt raus. Ich will auf diesen Punkt raus, der in der ersten Gruppe offensichtlich gar kein Thema war, nämlich die Frage der Herzenshaltung. In welcher Haltung sind wir Not, Elend und Bedürftigen gegenüber unterwegs? Es gab in den letzten Jahrzehnten so zwei Dinge innerhalb der kirchlichen Landschaft. In den 70er Jahren gab es so eine Bewegung des sogenannten politischen Evangeliums. Da hat man sozusagen das Evangelium geradezu aufgelöst in reine Sozialarbeit. Da ging es nur noch darum, sozial zu helfen, mit dem Hintergrund, man hat Christus überhaupt nicht mehr verkündigt. Ja, wer bei armen Leuten Wände streicht, erzählt das Evangelium. Fällt mir schwer, wenn ich eine weiße Wand sehe. Komm hier nicht sofort drauf. Wenn man Zäune baut, dass man sagt, ha, wir haben die Zäune für die Armen gebaut, damit die Hürden, damit das Vieh nicht immer wegläuft. Das ist total Evangelium. Sagen, ha, okay, da, wo man vielleicht ein Brett über Kreuz genagelt hat, könnte man. Aber, Das eine Extrem. Das Extrem, dass Leute sozusagen das Evangelium und die Botschaft von dem rettenden Tod Christi am Kreuz nicht mehr erklären, verkünden, in Worte fassen und als Ausdruck und Glaubwürdigkeitssiegel dieser Botschaft nun auch gerne helfen und die Liebe Jesu weitergeben in tätiger Hilfe. Das tut man nicht, sondern entweder nur helfen, ohne reden, schnack nicht, oder das andere, ja, die andere Hälfte vom Pferd, von dem man runterfällt, die reine Innerlichkeit. Wir müssen reiner werden. Unser Lobpreis muss heiliger werden. Unsere Herzen müssen sündloser werden. Wir müssen noch mehr beten, noch mehr einander lieben, noch mehr glauben, noch mehr loben. Man kriegt schon Schwielen auf den Knien und eine dicke Zunge vom Singen, aber draußen wird keine Not gelindert. Und auch das ist nur ein Teil von der Botschaft. Und irgendwie hat Jesus hier eine Gruppe gelobt, für die diese Kombination überhaupt nicht zur Diskussion stand. Die gehören zu ihm. Und weil sie zu ihm gehören, wissen sie, dass der Herr aller Herren kein Spaß am Elend der Welt hat. Dass der König aller Könige keine Freude daran hat, dass es sozusagen Elend im Quadrat gibt und dass es Menschen gibt, die leiden, die noch nicht mal das Nötigste haben, dass ihm das nicht wirklich Freude macht. Sondern, dass es geradezu ein selbstverständlicher Akt werden muss, dass Menschen schauen, wo sind Leute in Elend und wie können wir ihnen etwas von Gott her Gutes tun. Warum erzähle ich das heute? Und warum predige ich darüber? Wir werden nachher in der Gemeindeversammlung darüber berichten, was und wie wir die Gemeindeklausur erlebt haben. Und uns ist dieser Aspekt unter anderem wichtig geworden. Es ist uns wichtig geworden zu sehen, dass wir in einer Zeit leben, wo das Elend der Welt nicht mehr so weit weg ist, dass wir uns rausreden könnten, ha, wir können doch nicht alle nach Afrika fliegen. Nein, das können wir nicht. Sondern es ist jetzt so, dass die Not und das Elend von Menschen, die keine andere Chance für sich sehen zu überleben, so groß geworden ist, dass sie sich auf die abenteuerlichsten Wege machen, um nach Deutschland zu kommen, um hier eigentlich nur zu überleben oder vielleicht so zu leben, dass von dem Wenigen, das sie haben, das meiste nach Hause schicken können. Und die Frage wird sein von Gott an uns und unter uns, wie wir mit dieser Situation umgehen oder ob wir sie umgehen oder ob wir uns rufen lassen von Gott und auch antworten, Herr, hier ist unser Herz, wir wollen dir folgen, aber hier sind auch unsere Hände und hier sind auch unsere Füße. Wo soll denn das hinführen? Ganz ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Aber ich denke, dass Gott uns herausfordert. Wir wollen ein Jahr haben und vor uns haben, in dem wir uns missionarisch miteinander aufmachen. Das hat verschiedene Facetten und verschiedene Aktionen. Und es soll jetzt nicht das eine gegen das andere ausgespielt. Es geht einfach für mich um die Frage, denken wir in dieser Haltung? Wir haben Gott gelobt als ein Gott, der barmherzig ist, als ein Gott, der gnädig ist, als ein Gott, der Sünden vergibt und als ein Gott, der Herzen erneuert und unsere Sinne erneuern kann und uns neu auf die Spur stellen kann, sozusagen Evangelium zu leben in Wort und Tat. Und ganz ehrlich, liebe Geschwister, wir sind ja nicht allein mit dem Problem. Schon Jakobus schreibt, zeigt mir euren Glauben ohne Werke und ich zeige euch meine Werke ohne Glauben. Es muss beides zusammengehen. Und es war damals schon schwierig. Aber ich wünsche mir, das ist so mein Wunsch, dass wir als Gemeinde so vorsichtig, aber entschlossen, ja, so ein entschlossenes vielleicht, das wirklich in einen ersten Versuch mündet, dass wir uns aufmachen und dass wir Mut gewinnen, Menschen zu sein, die Christus in Wort und Tat sozusagen austeilen. Und nicht immer darauf spekulieren, dem habe ich jetzt gekleidet, muss der sich jetzt bekehren? Nee, das Verhältnis ist 9:1. Jesus heilte 10 Aussätzige, einer kam zurück. Aber alle blieben gesund. Wie viele in den Himmel gekommen sind, weiß ich nicht. Das ist nicht meine Abteilung. Da habe ich keine Einsicht in die Bücher. Aber die Aufforderung Jesu ist, dass wir mit offenen Händen leben und dass, wenn wir so leben und die Welt mit der Liebe Gottes und der Barmherzigkeit Gottes berühren, wir werden Spuren hinterlassen. Und es wird Menschen geben, die werden uns fragen, warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Und dann werden wir hoffentlich lernen und gelernt haben, darüber zu reden, warum wir es machen. Weil Jesus Christus für uns starb, weil er alles für uns gab, weil er unser Leben erneuert hat, weil er uns unsere Sünden vergibt. Und weil er uns ins Herz seine Liebe gegeben hat und wir begriffen haben, wenn wir von Christus so geliebt werden, können wir auch andere nur in dieser Weise lieben. In aller Zerbrechlichkeit, in aller Vorläufigkeit, in aller Begrenztheit, weiß ich alles. Aber ich glaube, wenn wir es gemeinsam tun, ihr kennt diesen Spruch auf der Berliner Mauer, viele Menschen, die an vielen Orten dieser Welt viele kleine Schritte gehen, können das Angesicht der Welt verändern. Das glaube ich. Und das ist mein Wunsch, dass wir uns auf diesem Weg immer gegenseitig ermutigen. In der Gemeindeleitungsklausur hat der Text eine kleine Rolle gespielt, dass Jesus seine Jünger immer zu zweit aussandte. Ich habe mich gefragt, warum macht er das? Weil Jesus weiß, einer hat immer die Hosen voll. Einer hat immer Schiss. Und dann ist es gut, wenn einer dabei ist, der dem anderen Mut macht. Und das Prinzip finde ich genial verwirklicht in der Gemeinde. Wir sind nicht allein, sondern wenn wir gemeinsam unterwegs sind, dann kann Gott uns gebrauchen, einen Unterschied zu machen in dieser Stadt für Menschen, die Not haben. Amen.